Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, was nun? Heute habe ich einen speziellen Gast, der, etwas geleistet hat, was nicht viele geleistet haben bisher oder jemals zuvor. Ich darf begrüßen Bernhard Hengel. Hallo Bernhard, bist du da?
Hallo Nils, alles klar und ready for the session.
Ja, ich kann sagen, die Verbindung nach Österreich steht. Ja, ich habe schon gesagt, spezieller Mensch. Also ich habe ja dich sehr stark beobachtet in den letzten Wochen, wo ich wusste, dass wir eine Podcast-Folge zusammen aufzeichnen. Habe dich gegoogelt und gechat-GPT'd und was auch immer. Und war ja jedes Mal begeisterter, dass du mich eigentlich gefunden hast. Und ja, ich so ein bisschen aufmerksam auf dich geworden bin. Vielleicht kannst du aber erstmal den Zuhörerinnen ein bisschen was über dich erzählen.
Liebend gerne. Also zuerst mal danke für die Einladung. Ich weiß dich wirklich zum Schätzen. Zu meiner Person, mittlerweile 42 Jahre alt, Vater von 5 Kindern. Also bei uns im Haus wird es nicht langweilig. Wir haben alles vom Windelwechseln bis zur Pubertät in Persona vor Ort. Bin ehemaliger Krebspatient. Ich glaube, wir sprechen noch ein bisschen darüber, wie mein Werdegang war. Aber ja, Nur so ein paar Eckpunkte. Bin ehemaliger Wasserballspieler und habe eine kleine Challenge ins Leben gerufen, die sogenannte The Alpine Seven, in der ich 7 ikonische Alpenseen durchqueren möchte, auf einer Gesamtlänge von 330 Kilometern. Warum? Ich glaube, da sprechen wir auch ein bisschen darüber. Der Grund dahinter ist, ich möchte Aufmerksamkeit erregen für Menschen, die mit einer Krankheit leben. Mehr dazu werden wir aber gleich mal in der Folge vermutlich besprechen.
Genau, 42, also bist du auch Baujahr 83?
82. Ich werde
43 Jahre. Ah, okay, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, wir wären ein Baujahr genau. Dann würde das diese Resilienz ein bisschen erklären, dass das ein guter Jahrgang ist. Aber du bist 82er Baujahr. Eben haben wir auch gehört, Krebsüberlebender. Du hattest Lymphdrüsenkrebs, ne?
Korrekt, ja, Morbus Hodgkin.
Hattest dann daraufhin, ich glaube, Chemo und Bestrahlung, wenn ich das richtig ergoogelt habe, ne?
Korrekt.
Sehr gut. Also du weißt also von was wir Krebsis sprechen, wenn wir ja diese Behandlung durchgemacht haben. Genau, du hast nur nebenbei gesagt so ein bisschen, du bist ehemaliger Wasserballer. Ich glaube, du warst sogar Nationalspieler, oder?
Ja, also ich habe jahrelang im Nationalteam gespielt, unter anderem auch Kapitän vom Nationalteam.
Oh.
Und ich habe, ich glaube 15 Jahre in der Bundesliga gespielt. Und davon aber 10-mal die Bundesliga gewinnen durfte. Also nicht ich alleine, sondern mit der Mannschaft. Klingt jetzt super, also, Bernhard, der Hero, aber war reiner Teamleistung.
Ja, doch, aber ich fand, dein Lebenslauf hört sich schon nach Superhero oder Superheld an. Das muss ich schon sagen. Also ist schon beeindruckend, aber wir werden ja noch ein bisschen was hören über dich, Bernhard. Die Alpine Seven, also du hast vor, 7 Seen praktisch zu überqueren, zu durchschwimmen, ja, ist so ein bisschen, abgeguckt von den Ocean Seven. Das können unsere Zuhörerinnen auch mal googeln. Ja. Das ist dann eher so ein bisschen Ozeane, Weltmeere. Aber du bist Gründer dieser Challenge, also dieser neuen Alpine Seven, ne? Das ist richtig.
Ja.
Auch das hast du dir vorgenommen. Du machst das für NF-Kids, also das sind Kinder mit Neurofibromatose. Möchtest du eben kurz erklären, was das ist, was dieses NF ist, also diese Neurofibromatose?
Nur damit ich es komplett richtig darstelle, meine Mission ist das mit den Alpine Seven. Ich schwimme für Menschen, die mit einer Krankheit leben, weil ich habe während meiner Diagnose festgestellt, dass jeder jemanden kennt, der Krebs hat, so hart es klingt, aber wir sprechen nicht darüber. Es ist ein Tabu. Und genau darauf möchte ich Aufmerksamkeit erregen. Und ich habe mir aber gedacht, im Zuge von den jeweiligen Seen möchte ich Spendengelder sammeln. Und da habe ich Ausschau gehalten nach etwas, wo ich weiß, wo das Geld hingeht, und bin dann auf NF Kinder von Klaas Röhl gestoßen. Weil Klaas kenne ich schon und habe schon was gemacht mit ihm, und da weiß ich, dass 100% der Spenden wirklich auch dorthin gehen, wo sie hingehen sollen. Und Neurofibromatose, um den Kreis zu schließen, ist ja eine sehr seltene Krankheit. In Österreich sind nur 3000 Leute davon betroffen. Es kennt aber keiner die Krankheit. Und wenn man so die kleinen Kaffeeflecken auf der Haut kennt, wenn ein Kind 6 solcher Flecken hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie NF haben, also Neurofibromatose. Das ist leider eine Tumorerkrankung, die Nerven befallt und auch die sogenannten Warzentumore auf der Haut sichtbar werden. Sprich, wenn man es googelt, dann sieht man viele Menschen mit sehr, sehr vielen Tumoren im Gesicht, die man leider operativ zwar entfernen kann, sehr schmerzhaft, aber die immer wieder nachkommen.
Ich habe auch gelesen, dass jetzt das erste Medikament erst zugelassen wird, dafür oder dagegen. Fand ich auch sehr spannend.
Da bin ich jetzt überfragt, da müsste ich ein Glas fragen, aber wenn es wirklich ist, das wäre eine coole Geschichte.
Ja, deswegen. Also ich glaube, da hat deine, ich sag mal, du hast ja auch einen Anteil dran, aber diese Forschung für die NF-Kids schon sehr viel gebracht. Genau, da können wir dann, oder können wir nochmal nachschieben, wenn du dann Klaas mal gefragt hast. Also das hatte ich so recherchiert. Das wäre ja tatsächlich ein Durchbruch, wenn das so ist.
Das wäre ein Traum.
Wir haben uns kennengelernt, weil du gerade akut, also das heißt gar nicht lange her, den Bodensee durchschwommen hast. Also das war so, ich glaube, die größte Aufmerksamkeit, die du bekommen hast, ne? Also diese rund 65 Kilometer bist du geschwommen. Knapp unter 26 Stunden. Ich könnte nicht mal 26 Stunden im Flieger sitzen und du schwimmst 26 Stunden. Also eine unfassbare Leistung. Ja, das war sogar über Nacht, ne? Ich habe gelesen vom 11. Juli 2025 auf den 12. Juli 2025. Da musst du nachher im Laufe des Interviews mal ein bisschen was drüber erzählen. Denn du warst der erste Österreicher und insgesamt die, glaube ich, sechste Person, ne? Ja. Genau, weltweit die sechste Person, die das geschafft hat. Du hast eben schon drauf angesprochen, bei Instagram ist dein Hashtag, den du benutzt, oft Illness is no taboo. Also dass die Krankheit Krebs kein Tabu sein soll, sondern man soll drüber sprechen, man soll sich austauschen. Das möchtest du so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Das ist jetzt so ein bisschen für die Zuhörerin der Abriss, warum du hier bist oder warum ich gerne mehr über dich erfahren will. Aber wir fangen mal ganz von vorne an, denn wenn man dich googelt, lieber Bernhard, dann kommt da raus Schulabbrecher, Leistungssportler, Krebserkrankter und Mentor. Kannst du das irgendwie ein bisschen, ich sag mal, für die Zuhörerin einordnen, wann was passiert ist?
Also ich bringe es gerne in eine Struktur rein. Schulabbrecher, ja, stimmt. Ich habe mit 17 die Schule geschmissen, weil ich der klassische Revoluzer war. Man kann es auch sagen, das schwarze Schaf in der Familie. Ich habe dann quasi von Vorarlberg, quasi das am Bodensee liegt, nach Innsbruck gewechselt, habe dann eine Lehre als Elektriker angefangen. Wieso Innsbruck? Ich wollte in der Wasserball-Bundesliga spielen. Das war mein großes Ziel. Das habe ich dann auch erreicht. Habe dann in Innsbruck rein meine Lehre als Elektriker angefangen, habe dann aber recht schnell herausgefunden, das ist nicht der Job bis an mein Lebensende. Habe dann die Abendmatura, in Deutschland sagt man die Reife, nachgeholt. Habe dann Reife abgeschlossen und habe danach quasi, also Reife und Lehre abgeschlossen und habe mich dann entschieden, Rechtswissenschaften zum Studieren. Immer noch nebenbei Wasserball gespielt wie ein Vollprofi ohne Bezahlung und habe dann quasi kurz vorm Ende vom Studium ist meine erste Tochter auf die Welt gekommen. Dann sind wir zurück nach Vorarlberg übersiedelt. Dann habe ich ein Trainee-Programm angefangen bei einer Bank. Habe dann Trainee-Programm und Universität abgeschlossen. Und dann sind wir quasi nach Oberösterreich übersiedelt, wo wir jetzt auch wohnen, am Bauernhof von meiner Frau, weil meine Frau einfach am Heimweg gehabt hat und hierher wollte. Also es war Schulabbrecher, Krebsüberlebender. Ich habe 2015 nach 9 Bundesliga-Titeln meine Wasserballkarriere beendet, weil Familie, Job und Wasserball, es war einfach zu viel, muss ich ehrlich sagen.
Bisschen viel, ja.
Und Familie gibt man nicht weg, Job braucht man, damit man überleben kann und seine Rechnung bezahlen kann. Also war die logische Schlussfolgerung, es muss einfach Wasserball weggehen. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst habe, das war so im Sommer 2015, im Dezember 2015, kurz vor Weihnachten, habe mich der Nationaltrainer kontaktiert und hat gefragt, Bernhard, könntest du nicht ein kleines Comeback machen? Das ist ja mittlerweile sehr modern, weil wir bräuchten einen routinierten Spieler für ein Turnier im Frühjahr. Und ich habe dann gesagt, hey, lass mir mal reinschnuppern, ob das Feuer überhaupt noch da wäre. Das Feuer war sofort da, kann ich da sagen. Also ich war sofort wieder Feuer und Flamme. Aber habe dann leider wirklich von einem Tag auf den anderen die Diagnose Krebs erhalten. Und dann hieß nicht Comeback, sondern dann hieß Chemotherapie und Bestrahlung durchgehen. Und das letzte war, glaube ich, Mentor, was du gesagt hast, oder?
Genau, da stand als letztes tatsächlich Mentor für Athleten.
Genau. Ich habe mal nebenbei so ein bisschen, das habe ich aber, muss ich ehrlich, Fairness habe ich gesagt, habe ich wieder ad acta gelegt, weil ich wollte mir ein kleines Business aufbauen, wo ich Athleten im Übergang von Sportkarriere zu beruflicher Karriere begleite. Das habe ich aber aufgrund der Elbenseiten wieder auf Eis gelegt, weil dann die Zeit doch ein bisschen zu knapp wird. und Mentor, aber trotzdem liebend gerne vor allem junge Leute, die sportlich oder beruflich den nächsten Schritt machen wollen, um einfach da wirklich mit einer helfenden Hand einfach, an der Seite zu stehen.
Ja, ich glaube, als Vorbild funktionierst du auf jeden Fall. Also das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Welche Station hat dich denn besonders geprägt? Also ich hätte jetzt ein bisschen auf Wasserball gewettet, weil man hört, das war ja schon zur Schulzeit dann dein Ding. Oder sagst du tatsächlich, der Krebs war es, der dich so verändert hat, oder?
Eigentlich sage ich beide nein, weil, also man muss vielleicht noch wissen, während der Krebstherapie habe ich mir ein verrücktes Ziel gesetzt. Weiß noch genau, der Tag ist wie wenn er heute gewesen wäre. Ich bin im Bett gelegen nach der Chemotherapie, mir war wirklich, wirklich, also mir ist Dreck gegangen, es war wirklich ein Scheißtag. Mhm. Und da waren die Vorhänge waren quasi zu und die Sonne hat so ein bisschen reingeblinzelt und ich habe mir in dem Moment als Ziel gesetzt, ich will meinen 10. Wasserballtitel gewinnen. Hat jeder gesagt, Bernhard, du bist nicht ganz sauber, kannst keine 500 Meter spazieren, aber es ist ja so ein Ziel. Stur wie ich bin, das war mein Ziel. Und dieses Ziel hat mich aber auch durch die Chemotherapie und die Bestrahlung durchgebracht und hat mir quasi wirklich viel Energie gegeben, weil ich habe mich nicht auf die Krebstherapie fokussiert. Das war meine Zwischenchallenge. Ich habe mich wirklich nur, wie kann ich wieder fit werden für danach, für den 10. Titel fokussiert. Was super war für den Kopf, weil ich bin in so eine positive Spirale reingekommen und habe mich nicht in das Negative runterziehen lassen. Darum schaut, wenn ihr in einer scheiß Situation seid, schaut, dass ihr Ziel findet, das euch von der ganzen Therapie ablenkt. Das wirkt wirklich Wunder. Und am prägendsten war aber eigentlich die Zeit danach, weil ich ja meinen 10. Titel gewinnen wollte. Und ich war es gewohnt, dass ich der Goalgetter war, einer von den besseren Spielern. Und jetzt komme ich zurück und plötzlich habe ich eine ganz andere Rolle. Ich bin nicht mehr der körperlich topfit war. Das hat einfach eine Zeit lang gebraucht, bis man das wieder aufbaut. Ich habe in der Situation lernen müssen, zum Verstehen, dass man auch unterschiedliche Rollen einnehmen kann. Man muss nicht immer der Superstar sein, man kann auch quasi ein Mentor sein für die Jungen und denen helfen und eher der Routinierte zu sein. War total schwierig zu akzeptieren.
Ja.
Neue Identität, aber es war für mich eigentlich der größte Learning Point.
Also tatsächlich dieses Comeback. Ja. Und die veränderte Rolle, das hat dich am meisten geprägt.
Ja.
Ja, sehr, sehr interessant. Also gibt's, also ich habe gerade auch so gedacht, ja, das sind genau Parallelen zwischen uns beiden. Bei mir war es ja auch so, dass ich gleich gesagt habe, gestorben wird nicht. Ich habe ein ganz anderes Ziel gesehen. Ne? Also ich will, keine Ahnung, mindestens 70 Jahre alt werden und so. Also ich habe mir gleich ganz andere Ziele gesetzt, als nur die Therapie zu durchstehen, sage ich mal. Sondern da war gar keine Fragestellung, dass es nicht klappt. Ne? Und ich glaube, sowas meinst du, ne? So ein Mindset.
Vollkommen. Und ich habe auch während der Therapie, das habe ich erst danach eigentlich so richtig realisiert, mit vielen Krebspatienten gesprochen. Und du hast richtig gemerkt, es gibt die klassischen Krebspatienten, die sich in die negative Spirale begeben und ich bin das Opfer, wieso bekomme ich Krebs, bla bla bla, ich kann noch nichts dafür und nur das Negative sehen. Und auf der anderen Seite hast du aber Krebspatienten, die eigentlich schon tot sein müssten, so hart es klingt, wo die Ärzte gesagt haben, hey, 3 Monate ist das Maximum, was wir ihnen noch geben. Und ich habe aber 2 Jahre danach mit ihnen darüber gesprochen und war eigentlich neugierig, wie schaffen die das? Und eines von den krassesten Beispielen war ein älterer Herr, ich glaube, der war so um die 75, 80, der hat quasi den Tumor in der, wie sagt man?
Speiseröhre?
In der Speiseröhre, danke, der hat nicht mehr schlucken können, da war unten alles zu. Und da haben sie gesagt, 2 Monate maximal. Und er hat das aber nicht angenommen und hat gesagt, ich will die Hochzeit meiner Tochter, ich glaube, es waren 1,5 Jahre später, will er miterleben. 2 Jahre danach, ein halbes Jahr nach der Hochzeit seiner Tochter, war er immer noch da. Und er hat dann gesagt, er hat genau dieses eine Ziel gebraucht. Und weil er das Ziel gehabt hat, hat er viel, viel mehr schaffen können, als die Ärzte eigentlich für möglich gehalten haben. Also der Kopf macht so brutal viel aus, das unterschätzt man wirklich.
Ja, das ist auch so. Also man sagt ja auch immer, Kriege werden im Kopf gewonnen. Und ich glaube, ja genau, würde ich auch absolut unterschreiben.
Und da können wir sogar, magst du gleich eine Parallele zum Bodensee ziehen? Zu den 65 Kilometern, weil ich wollte nämlich nach 8 Kilometern aufhören. Ich habe nach 8 Kilometern gesagt, es geht nicht mehr, 8 Kilometer nach dem Start.
Nur wo ja, 8, man muss sagen, 8 von 65, ne?
8 von 65. Ja. Also ich habe gesagt, hey Leute, geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Mein Kopf hat total ausgeschalten. Ich war wirklich kurz vor, also ich wollte aufgeben. Mein Team hat dann aber gesagt, hey, schwimm noch bis zur nächsten Pause. Dann bin ich noch bis zur nächsten Pause geschwommen. Dann haben wir Bachblüten probiert. Keine Ahnung, ob es gewirkt hat oder nicht. Wir haben es einmal probiert. Und dann aber, was wirklich Wunder gewirkt hat, die Crew hat im Hintergrund Kontakt mit meiner Schwester und meiner Frau aufgenommen und die haben mir eine Sprachnachricht geschickt. Ja. Und diese Sprachnachricht war eigentlich nichts anderes, als wie dass meine Frau und meine Schwester mir ein Lied vorgesungen haben. Peinlich, aber wahr. Es nennt sich I'm a Big, Big Girl von Emilia.
Ja, kenne ich.
Genau dieses Lied habe ich mir nämlich immer als Wasserballer während langen Trainingseinheiten vorgesummt. Und ich habe das Lied gehört. Bei mir hat es den Schalter so umgelegt und ich habe in diesem Moment gewusst, ich schwimme diese verdammten 57 Kilometer fertig. Also wirklich nur so viel zum Thema Kopf. Es hat eine Sprachnachricht gebraucht vom totalen mentalen Breakdown zum Typen, hey, ich ziehe das Ding durch. Wirklich nur eine Sprachnachricht. Also der Kopf ist ein Sauhund und ist aber auch das größte Kraftwerk, das wir eigentlich haben. Das ist unglaublich.
Ja, diese Waage kann in zwei verschiedene Seiten pendeln. Ne? Das ist richtig krass. Die nächste Frage ist die Alpine 7 Challenge, also worüber wir eben gerade gesprochen haben. Zwei Seen hast du geschafft, also du musst noch fünf oder du willst noch fünf.
Ja.
Und wir haben auch schon gehört, das verbindet so ein bisschen Extremsport mit Hilfszielen. Also möchtest ja einmal darauf hinweisen, dass kein Tabu herrschen soll über Krankheiten, über Erkrankte oder übererkrankte Menschen, genau. Und noch einmal die NF-Kids, die du ja unterstützen willst.
Ja.
Ja, was hat dich motiviert, dieses Format zu gründen? Also wie bist du darauf gekommen? Also das ist ja wirklich, ich sag mal, ja, extrem.
Und es wird jetzt gleich noch extremer. Ich habe nämlich mit meinem Trainer, also mit meinem Athletiktrainer, irgendwann einmal drüber gewitzelt. Also der hat mich schon 2-3 Jahre davor begleitet. Und ich habe mal drüber gewitzelt. Hey, irgendwie der Bodensee hätte schon einen gewissen Reiz. Und jetzt sind wir wieder bei Identitätsfindung, weil zu der Zeit habe ich mich aufs Marathonlaufen, also auf Laufen und Krafttraining fokussiert. Ich bin aber mit einem knappen 1,90 und 100 Kilo, ich bin kein Läufer. Habe ich aber zu dem Zeitpunkt nicht eingesetzt. Und so viel zum Thema Stärke deine Stärken. Dann habe ich aber mich realisiert, was sind denn eigentlich meine Stärken? Okay, ich kann halbwegs gut schwimmen. Ich bin nicht der Schnellste, aber ich kann halbwegs gut schwimmen. Und ich bin ein sturer Teufel. Das wäre doch irgendwie cool, wenn wir den Bodensee doch in Angriff nehmen. Wenn wir einen Trainer angerufen haben, gesagt, du, was haltest denn davon? Und der hat gesagt, leider zu meinem Leidwesen, geile Idee, mach mal. Und ich dachte, das kriegen wir nicht mehr aus. Dann haben wir aber einen Ausdauertrainer gebraucht, den habe ich den Trainer angerufen, der mich damals während der Krebstherapie aufs Comeback vorbereitet hat. Und hat gesagt, du, kennst du jemanden, der mich begleiten könnte? Und der hat gesagt, ich mach's. Und ich dachte, scheiße, jetzt
Team ist zusammen.
Ja. Das Team ist zusammen, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Was man wissen muss, bis zu dem Zeitpunkt habe ich 8 Jahre lang nicht mehr im Wasser trainiert. Also ich war 8 Jahre wirklich komplette Wasserabstinenz. Wirklich fern. Und habe dann, und auch bis zu diesem Zeitpunkt war die längste Distanz im offenen Wasser, waren 2,5 Kilometer. Nicht mehr. Ich habe dann quasi mit demjenigen telefoniert, der den Bodensee das erste Mal durchschwommen ist, Christoph Wandratsch. Und habe gefragt, hey Christoph, wie hast denn du trainiert? Und er hat gesagt, er hat knapp 100 Kilometer in der Woche trainiert. Man muss wissen, in einer Stunde schafft man so circa 3 Kilometer. Dann habe ich meine Trainer angerufen und gesagt, Leute, das geht nicht. Ich habe einen Fulltime-Job, ich habe 5 Kinder, Familie, kriegen wir nicht hin. Und die haben gesagt, nein, wir machen das ganz anders. Wir machen einen anderen Ansatz. Wir machen 4-mal die Woche schwimmen, 2-mal Kraftkammer und hauptsächlich Intervalltraining. Und ich habe gesagt, okay. Ich vertraue euch voll. Schauen wir mal, ob es aufgeht. Und dann muss man für die Vorbereitung für den Bodensee, muss man einen 8-Stunden Kältenachweis bringen. Und da ich ja quasi direkt am Attersee wohne, haben wir gesagt, okay, wir nehmen in der Vorbereitung den Attersee hinzu, machen daraus den 8-Stunden Kältenachweis und nehmen dann den Bodensee in Angriff. Also sprich, da habe ich mir gedacht, eigentlich, wenn ich jetzt schon 2 Seen so am Plan habe, könnte man ja eigentlich ein bisschen mehr draus machen. Bitte behaltet es im Hinterkopf, ich bin bis dahin wirklich nur 2,5 Kilometer im offenen Wasser geschwommen. Dann habe ich mal ChatGPT gefragt, magst du mir nicht 7 ikonische Alpenseen zur Verfügung stellen? Das hat er dann gemacht. Dann habe ich es meinen Trainer geschickt und habe gesagt, Leute, ich habe gerade die Alpine 7 gegründet, die Seen möchte ich schwimmen. Und die sind nicht aus den Wolken gefallen, sondern gesagt, okay, wenn du willst, let's go. Und so ist das Ganze entstanden und bis zum Attersee, der hat 20 Kilometer, den bin ich im Juni geschwommen. war die längste Distanz 2,5 Kilometer, beziehungsweise am Wochenende direkt vom Attersee habe ich 6 Kilometer im Attersee schwimmen müssen, weil meine Frau hat gesagt, wenn ich das heute nicht mache, sie tut sich nicht fremdschämen für mich, wenn ich die Woche drauf beim Attersee nach zwei Stunden wieder aus dem Wasser steige. Ich schwimme dieses Wochenende 6 Kilometer im See, zum Schauen, ob es wirklich geht. Okay. Mhm. Wenn die Frau was sagt, Mann ist brav, dann macht das natürlich gleich.
Macht man es auch.
Sprich, so sind die Alpine 7 entstanden und jetzt haben wir Attersee schon abgehakt, Bodensee abgehakt und Wörthersee folgt im September.
Ja, habe ich auch noch auf der Liste. Die nächste Frage erübrigt sich eigentlich, weil ich mir gedacht habe, ja, wie hast du die Entscheidung getroffen, den Bodensee nonstop zu durchschwimmen? Das heißt, ChatGPT hat dir die Liste vorgegeben zu deinen Alpine 7 und dadurch wurde die Entscheidung ja quasi abgenommen, ne?
Genau, der Bodensee war davor und quasi der ist gestanden und um den Bodensee haben wir dann wegen dem Attersee, wegen dem Kältenachweis, und man dann gesagt, hey, wir machen das Große, wir machen die Alpine 7 draus.
Ja, krass. Also diese fast 26 Stunden im Wasser im Bodensee, ja, dass du das mental bewältigt hast, haben wir ja schon gesagt oder gehört eben, kam I'm a big, big girl ein bisschen dazu, die Sprachnachricht. Aber körperlich, was hat dein Team dir da dich unterstützt? Dann gibt es da irgendwie spezielle Drinks oder was brauchtest du körperlich, um das zu durchstehen? Weil 26 Stunden, ja, also für mich völlig, völlig verrückt.
Also um es ganz offen und ehrlich einzuschätzen, im Vorfeld hat man, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese 65 Kilometer durchschwimme, war bei 5%. Warum? Mhm. Ich habe keine Erfahrung mit Ernährung. Ich habe das noch nie länger gemacht, als wie die 20 Kilometer im Attersee davor. Und dort war ich schon, da wollte ich eigentlich auch aufhören, weil meine Ellenbogen so brutal wehtun haben. Ich habe keine Ahnung, ob die Muskulatur es aushaltet. Ich habe keine Ahnung, ob ich es psychisch aushalte, ob ich die Wassertemperatur überstehe. Ich bin noch nie in der Nacht geschwommen. Ich bin noch nie mit der Verpflegung so lang verpflegt worden. Also da war die Wahrscheinlichkeit, dass ich schaffe, war 5%. Mhm. Ich habe gesagt, diese 5% sind meine 100%. Weil ich kann nur das kontrollieren, was ich kontrollieren kann und den Rest vergesse ich.
Ja.
Und wir haben dann sehr viele kontroverse Sachen gemacht, wo viele gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Also wir haben dann zum Beispiel die Ernährung wirklich nur ganz, ganz banal gemacht. Kohlenhydrate, Fructose, Salz, Wasser. That's it. Mhm. Kein Magnesium, kein BCAAs, keine Aminosäuren oder sonst irgendwas, wo alle gesagt haben, das braucht's ja. Nein, weil wir wollten es wirklich so banal halten wie nur möglich. Ich habe dann im Nachgang auch erfahren, dass sich einige andere Schwimmer die Ibuprofen reinhauen wie Kaugummis. Ja. Und da haben wir gesagt, nein, machen wir nicht. Okay, ich habe Schmerzmittel genommen, aber es waren genau 3 Stück oder 4 Stück über die ganzen 26 Stunden. Die helfen ein bisschen, aber die zaubern dich nicht raus. Aber wirklich wie Zuckerl. Und wir haben auch kontrovers beim Training agiert, weil ich habe wirklich in der Woche nicht öfters als 4-mal schwimmen und dann meistens auch nur 1 Stunde. Also ich war selten länger als 1,5 Stunden im Becken, eigentlich so gut wie nie. Mhm. Und das war sehr kontrovers, wenn wir gesagt haben, wir arbeiten grenzwertig, ehemaliger Krebspatient. Regeneration ist ein Hardcore-Thema, ist wirklich nicht leicht, vor allem Ü40, ein Kind im Bett, da gibt es viele Punkte, die man beachten muss. Und wir haben auch gesagt, wir müssen uns auf das fokussieren, was wir kontrollieren können. Und das sind einfach nur ein paar Kleinigkeiten und damit gehen wir es an. Aber um das Ganze zum Schaffen, also ich muss sagen, meine Trainer haben wirklich, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber die haben ein Wunder vollbracht. Weil beim Attersee haben meine Ellenbogen nach 2,5 Stunden so wehtun, dass ich gesagt habe, ich schaffe das niemals beim Bodensee. Ich hatte beim Bodensee keine Schmerzen, ich hatte keine muskulären Probleme. Also die Muskeln waren wirklich auf den Tag X perfekt hingetrimmt. Natürlich, nach 70.000 Armzügen, irgendwann tut die Schulter weh, irgendwann zwickt der Ellenbogen, die Handgelenke kommen. Aber muskulär war es eigentlich kein Thema. Klar, Körper war irgendwann müde, bleibe mal 24 Stunden nur wach oder mach 24 Stunden Party, da ist der Körper irgendwann müde. Der Moment war da, aber auch da war nie das Thema, dass ich körperlich gesehen aufhören hätte müssen. Nie. Nur am Anfang vom Kopf. Beziehungsweise am Ende hin war es dann auch nochmal ein bisschen zart, aber ansonsten gerade immer.
Wahnsinn.
Echt Wahnsinn, ja.
Bernhard, es gab, ja, wie gesagt, im Bodensee starke Strömung, mentale Tiefs, haben wir eben schon drüber gesprochen. Was half dir in diesen Momenten noch weiter? Also außer deiner Schwester und deiner Frau?
Also das Wichtigste für mich waren zwei Sachen. Einmal, warum mache ich das Ganze? Weil auf so einer langen Distanz irgendwann kommt die Frage in dir hoch, warum machst du das eigentlich? Und wenn du dein Warum nicht wirklich stark ausgearbeitet hast, hör spätestens dann auf. Und ich glaube auch, dass viele einfach deswegen aufhören müssen, nicht wegen der Technik. Meine Technik ist absolut die schlimmste, by the way. Ich habe am Anfang wurde eine Facebook-Live-Story von mir gepostet, nach 10 Minuten. Und ja. Da haben die Leute schon gefragt, wie kann man mit so einer Technik so lange schwimmen? Das geht doch Ding der Unmöglichkeit. Also meine Schwimmtechnik ist keine Schwimmtechnik, um ehrlich zu sein. nur um so viel einmal klarzustellen. Es ist eine Kopfgeschichte bei der ganzen Sache. Und was mir geholfen hat, war das Warum. Warum mache ich das? Und bei mir war es, ich will Aufmerksamkeit erregen für Menschen, die mit einer Krankheit leben. Weil Krankheit darf kein Tabu sein. Und das zweite große Learning während der ganzen Geschichte ist, auf das fokussieren, was man wirklich kontrollieren kann. Weil wie bei der ersten Panikattacke in der oder kurz vor der Nacht, also es war so 20:30, 17 Uhr sind wir gestartet, 20:30 war circa die Panikattacke. Das war deswegen, weil ich quasi so klassisches Oversinking gemacht habe. Ich habe mir vorgestellt, die Nacht wird schlimm. Ich bin dann in der Nacht geschwommen. Ich bin kein Schwimmer, ich bin ein Wasserballer, meine Technik ist schlecht. Ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Hey, ich bin doch ein absoluter Lügner. Ich bin ein reiner Blender. Klassisches Kopfkino hat angefangen. Und das habe ich erst im Nachgang realisiert, dass das eigentlich der Fehler war. Weil die Nacht, das war das Entspannteste, was ich je gemacht habe. Das war so geil, wirklich. Entschuldige für den Ausdruck. Das war wirklich, es war entspannt hoch 5. Es war nur ich, das Boot und mein Stand-Up-Paddle-Betreuer neben mir und sonst gar nichts. Das war wirklich das Entspannteste. Und unbewusst habe ich das ganze Wissen aber dann 12,5 Kilometer vorm Ende wieder in die Tat umgesetzt, weil kurz vorm Ende, also so 12,5 Kilometer davor, habe ich angefangen zum Rechnen, wie lange habe ich eigentlich noch? Also ich schwimme 3 Kilometer pro Stunde, 12 Kilometer, das heißt, ich habe noch 4 Stunden. Aber scheiße, warte mal, ich schwimme nicht 3 Kilometer pro Stunde, ich schwimme 2 Kilometer pro Stunde im Moment, weil ich recht langsam am Weg bin. Sprich, das sind mehr als 6 Stunden noch. Und da hat schon wieder das Kopfkino angefangen zum Rattern.
Ja.
Und da habe ich aber dann unbewusst habe ich gesagt, nein, ich fokussiere mich jetzt auf 12,5 bis 11,5, 11,5 Kilometer bis 10,5 Kilometer und habe das wirklich nur noch Kilometer für Kilometer abgearbeitet. Und wir haben auch die Pausen so gelegt, dass ich nur noch nach jedem Kilometer eine Pause gemacht habe und Ernährung bekommen habe. Und ich habe so quasi die Kilometer einfach runtergeklockt. Und das ist das, wo ich wirklich für mich auch das Main Learning war, fokussiere dich auf die kleinen Schritte und vergiss das Big Picture, weil es macht dich verrückt. Einfach auf das fokussieren, was heute ist und den Rest, I don't care. Kann ich mir morgen
so kümmern. Absolut, also kann man sowas von auf den Krebs umlegen und auf die Therapie. Wenn du noch nicht das Ergebnis vom PET-CT weißt, dann brauchst du nicht danach weiterdenken, welche Therapie kommt. Oder wenn du noch nicht die Rehbiopsie hattest und die molekulare Testung noch nicht fertig, brauchst du dir keine Sorgen machen über die Chemotherapie oder Immun oder was auch immer kommt, weil du weißt nicht, was kommt. Ja? Also kleine Schritte.
Und genau, und du sagst es nämlich genau richtig. Wir fokussieren uns wieder auf das, was wir nicht beeinflussen können. Wir denken, wir machen schon wieder das Kopfkino und genau da braucht man ein Warum, ein Ziel, wo man hinarbeiten kann. Weil wenn ich das Ziel habe, dann denke ich gar nicht über das nach, dann ist es einfach so ein Beiprodukt. Ich brauche mein Ziel, wo ich hin will, dann arbeite ich an dem und das machen halt die Ärzte, da vertraue ich ihnen, das dürfen sie machen. Ja. Und das ist am Fairness halber, es ist verdammt schwierig, muss man auch sagen.
Ja, klar. Ja.
Es ist, wenn man auf den PET-Scan, aufs Ergebnis wartet, es ist einfach eine Scheißzeit, muss man auch gestehen. Es ist aber auch schwierig.
Wir haben ja schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ne? Morgen ist für mich so ein spezieller Tag, mir geht es nicht so gut. Und morgen ist ein großes Notfall-Scan eingeschoben. Und man redet immer schlau, aber tatsächlich ist es immer noch Arbeit, den Kopf frei zu bekommen und ihn tatsächlich auf diese kleinen Schritte erstmal zu konzentrieren. Ne? Aber es ist das einzig Wahre, sage ich mal, weil du tatsächlich ansonsten über Sachen denkst, die du nicht verändern kannst. Ne?
Es ist das Einzige, was wir kontrollieren können. Punkt.
Ja.
Wir können den Outcome vom PET-Scan nicht kontrollieren. Das können wir leider nur annehmen.
Genau, wir können nur dann die Sache angehen, was dann kommt. Ne? Deine Aufmerksamkeit in den Medien wird ja seit letztem Monat, seit Juli, seit dieser Durchquerung vom Bodensee extrem. Merkst du schon, dass jetzt die Transparenz ein bisschen größer wird? Also merkst du, dass das schon Output hat, dass das was wirkt?
Ja und nein. Also ja, also ich merke es sehr bei der medialen, also bei Zeitschriften und so weiter, bei Zeitungen und auch bei Podcast-Anfragen, dass das jetzt, wie sagt man, quasi Geschwindigkeit aufnimmt.
Ja.
Man merkt es weniger auf Social Media, lustigerweise, weil ich aber auch realisiere, dass sich viele Menschen mittlerweile von Social Media wegbewegen und mehr so in die Richtung, ich würde jetzt fast schon Oldschool Radio Podcast gehen, die nicht auf Social Media großartig gepostet werden, sondern eher nur sich von dort die Informationen holen. Da kannst du natürlich weniger messen, ist auch klar. Aber was ich merke, ist, Leute werden offener. Also was mich Leute kontaktieren und ihre Geschichte erzählen, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ja,
das nur, weil so ein Trottel wie ich durch den Bodensee schwimmt und halt offen und ehrlich darüber spricht. Aber viele Menschen können einfach nicht darüber sprechen. Die wollen es auch teilweise gar nicht. Mhm. Was ich verstehe und nicht verstehe, es ist aber schwierig. Du willst dich halt nicht outen, dass du Krebs hattest oder dass du eventuell unter Panikattacken leidest, weil es hat immer, man sagt so, ein Geschmäckle dabei. Du hast Leute, die es verstehen, du hast aber auch immer Leute, die es nicht verstehen. Und genau das ist der schmale Grat, den Leute finden müssen, werde ich offen oder nicht. Aber es ist eigentlich erschreckend, wie viele Leute da sagen, hey Bernhard, danke, dass du es machst, mir geht es genau gleich, ich will aber nicht drüber reden. Also ich will es nicht öffentlich kommunizieren. Und das ist eigentlich schon traurig, wenn wir ehrlich sind.
Ja, das, ja, aber es ist dann auch schön, dass, ich sag mal, so ansprechbar, wie wir beide dann da sind und wir auch bereit sind, ne? Also ich, wie gesagt, bin auch absolut bereit, die E-Mails zu beantworten, Telefongespräche anzunehmen und mir meine Zeit auch dafür zu nehmen, weil ich weiß, welche großen Auswirkungen das hat auf die Menschen, ne? Also wie du schon sagtest, sind sehr froh, das dann auch loszuwerden und vielleicht ihre Gedankenwelt auch so ein bisschen zu sortieren, ne?
Vollkommen. Und du hast davor noch erwähnt, dass ich recht viel Energie in das investiere für die Sichtbarkeit von Menschen, die mit einer Krankheit leben. Ja, und dass die Leute es nicht falsch verstehen, man wird von den Alpine 7 nicht reich.
Nein,
also meine Ausgaben sind brutal, weil nur als kleines Beispiel, der Bodensee alleine hat mich 7.000 Euro gekostet. Nur der Bodensee, die Überquerung hat mich 7.000 Euro gekostet.
Wegen dem Team, oder?
Für das Begleitboot.
Ja.
Begleitboot und halt, dass man quasi offiziell durchschwimmen kann. Der Genfersee in den nächsten Jahren kostet mich 10.000 Euro. Und die Spenden, die wir sammeln, von denen geht gar nichts an mich. Es geht alles an NF Kinder. Da müssen wir jetzt in den nächsten Monaten auch mal schauen, wie wir das mit Sponsoring ein bisschen aufstellen, weil sonst motzen irgendwann meine Kinder, dass sie nicht in den Urlaub fahren dürfen und der Papa geht aber schwimmen. Auf die Argumentation möchte ich mich nicht einlassen. Also da müssen wir auch schauen. Also nicht, dass jetzt jeder glaubt, das ist eine coole Geschichte und man wird super reich davon. Das ist das Gegenteil. Man muss eher aufpassen, dass man nicht zu viel Ausgaben hat, weil es ist eigentlich immens, was da an Kosten auf einen zukommt, wenn man das nicht im Vorfeld einkalkuliert hat.
Naja, da wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du da Sponsoren findest, also die dich dann sponsoren, aber auch die NF Kids weiterhin begünstigen. Dann kommen wir mal zu deinen nächsten Projekten. Du hast ja schon ein paar Mal angesprochen. Also dein nächstes Projekt ist ja dann der Wörthersee am 5.9., richtig?
6.9., glaube ich.
6.9.?
Samstag, 6.9., ja.
Samstag, 6.9., siehst du. 6.9. Wörthersee. Das heißt, das ist eigentlich auch so dein nächstes Projekt oder dein nächstes Ziel. Oder hast du noch irgendwie, ich sag mal, sportlich, persönlich, gesellschaftlich andere Ziele, die du dir jetzt gesteckt hast, oder sind es erstmal die 7 Seen?
Also ich habe leider immer zu viele Ziele. meine Challenge. Na, also von den Alpine 7 ist der Wörthersee der nächste See. Der findet wie gesagt, am 6. September statt. Das ist aber im Vergleich zu den anderen Seen ein Special Setup, weil den mache ich im Zuge von einem offiziellen Wettkampf. Sprich, da schwimmen noch 80 andere Leute mit mir, also mit nur ich mit ihnen, durch den Wörthersee durch. Hat den einfachen Grund, wir haben gerade drüber gesprochen, es ist ein Kostenthema. Somit kostet mich der Wörthersee 200 Euro. Ohne das, wenn ich allein schwimmen würde, wäre ich wieder bei 2000 Euro. Also das war eine reine oder ist eine Kostenfrage. Und der Event, der Wörthersee Schwimm, soll ein super cooler Event sein. Und auf das freuen wir natürlich auch, dass man da mit anderen Gleichgesinnten, leicht Verrückten einmal ein bisschen die Zeit verbringen kann.
Ja, bezüglich, nee, finde ich gut.
Bezüglich meinen Projekten, da gibt es leider zu viele. Also wir arbeiten ja an einer Dokumentation über die bisherigen Seen. Da habe ich das große Glück, dass ein ehemaliger BBC-Reporter oder BBC-Filmmaker mich unterstützt, der nämlich ein Arbeitskollege für mich ist. Und der hat gesagt, da das Ganze ehrenamtlich ist und greift mir unter die Arme und hilft mir da ein bisschen. Und zusätzlich habe ich eigentlich schon seit Jahren vor, dass ich ein Buch schreibe. Und jetzt habe ich mir als Ziel gesetzt, ich will dieses Buch dieses Jahr noch fertig kriegen. Titel, und das haben wir schon, die ersten Kapitel sind schon geschrieben. Schauen wir mal, wie lange es braucht, bis wir es finalisiert haben. Aber das Ziel wäre, dass das dieses Jahr spätestens noch rauskommt, wenn ich einen Verlag finde, der sich dafür interessiert.
Ja, bestimmt. Wahnsinn. Also ich glaube schon, weil tatsächlich jetzt die Aufmerksamkeit in den Medien so hoch ist. Ich finde auch deine Website, werde ich auch verlinken, auch genial. Also hast du richtig gut gestaltet. Ich glaube schon, dass das sehr, 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 sehr viel Aufmerksamkeit bringt. Und es ist ja gerade erst am Anfang. Ne? Guck mal, du bist im Juni angefangen. Ne? Wir haben jetzt Juli den Bodensee gehabt, jetzt haben wir August. Also ich glaube, da kommt noch wesentlich, wesentlich mehr Aufmerksamkeit auf dich zu.
Also was ich ja selber erst einmal realisieren habe müssen, nach dem Attersee habe ich quasi an Spendeneinnahmen für NF Kinder nicht mal 2.000 zusammengebracht und habe dort gesagt, das wird interessant. Nach dem Bodensee stehen wir jetzt laut Homepage bei 13.000. Ich weiß aber, dass da noch ein paar Spenden ausständig sind, die schon am Weg sind. Also wir haben schon 15.000 Euro reingebracht. Und deswegen habe ich das Ziel jetzt wirklich brutal erhöht für mich selber. Hast du mich schon kennengelernt, ich bin nicht ganz sauber im Kopf, ich bin einfach verrückt, was das betrifft, und habe mir als Ziel gesetzt, nach dem siebten See will ich 100.000 Euro an NF-Kinder übergeben können. Und ambitioniert, aber es hat mir auch keiner zugetraut, dass ich durch den Bodensee schwimme, von dem her.
Ich weiß, aber ich hätte eben auch 100.000 bei dir geschätzt. Also ich hätte, ehrlich, ich hatte eben die gleiche Zahl im Kopf wie du, aber auch gedacht, 100.000 müssen schon sein.
Wir sind zwar nicht im gleichen Jahr geboren, aber sink-alike.
Ja, wir sind schon mental so gleich drauf, obwohl ich, wie gesagt, ich werde, glaube ich, die Challenge mehr machen, 26 Stunden im Flugzeug sitzen, als zu schwimmen. Aber einfach, ich habe früher die gleiche Statur gehabt wie du, aber durch diese Medikamente und so weiter ist das überhaupt nicht mehr möglich. Also so leichtes Gehen, das geht. Aber ansonsten ist sofort Muskelentzündung alles. Also so ein Extremsport, den du betreibst, können halt viele nicht, sage ich mal, viele, die akut Krebs erkranken. Aber dein mentales Mindset ist auf jeden Fall etwas, was man sich abgucken kann. Also was du schon eben alles erzählt hast, das muss man ja nicht nutzen, um den Bodensee zu durchschwimmen, sondern einfach Behandlung zu durchstehen oder sich Ziele zu setzen. Da komme ich auch gleich zu einer Frage. Welche Empfehlung hast du für Menschen, die selbst große persönliche oder berufliche Veränderungen durchlaufen? Also es muss ja nicht Krebs sein. Ich habe auch viele Rückmeldungen immer, dass den Ansporn, den ich hatte, den Leuten auch geholfen hat, zum Beispiel einen Arbeitgeber zu wechseln, einen Arzt zu wechseln. Also ne, einfach sich in seiner Lebenssituation zu verändern. Hast du da noch was für unsere Zuhörerinnen?
Also lieben gern. Ich habe das mittlerweile sogar schon in 5 Buchstaben reingebracht. Ich nenne das RISE, also W-R-I-S-E, also wie RISE, wie aufgehen, nur mit einem W davor. Und das W davor steht für Maxi mit deinem Warum, weil das Wichtigste in meiner Meinung nach, du brauchst ein Warum, dein Ziel. Weil wenn du dein Ziel kennst, dann ist alles andere im Endeffekt zweitrangig. Ich erkläre es immer ganz banal, wenn du in deinem Navi quasi ein Ziel einstellst, dann weiß dein Auto, wo du hinfahren musst. Wenn jetzt eine Baustelle kommt, dann leitet es dich einfach um, aber du kommst irgendwann in Paris an, weil du Paris als Ziel eingegeben hast. Wenn du nichts angibst, kommst du irgendwann irgendwo raus, aber nicht dort, wo du eigentlich geplant hast, hinzugehen. Also für meiner Meinung nach ist es wichtig, ein Warum und ein Ziel zu haben, damit man weiß, wohin. Das zweite ist quasi das R, das steht für Resilience, und mit Resilience meine ich die Resilience an jedem kleinen Tag. Jeden Tag einfach nur einen kleinen Schritt machen, weil wenn du es hochrechnest aufs ganze Jahr, da passiert einfach total viel. Man braucht nicht immer die großen Schritte und muss sich verrückt machen, sondern einen kleinen Schritt heute, auch wenn man jetzt an Karriere denkt, ich muss ja nicht gleich der komplette Karrierewechsel sein, es kann ja sein, ich fokussiere mich heute darauf, dass ich, für das Beispiel, in PowerPoint besser werde. Weil wenn ich dann in 10 Wochen in PowerPoint einfach ein Experte bin, dann finde ich ganz einen anderen Job, dann bin ich ganz anders aufgestellt. Das nächste wäre das I für Influence oder Control the Controllables. Kontrollier, was du kontrollieren kannst, und lass den Rest weg. Es bringt nichts. Wie wir beim Bodensee gesagt haben, einfach Zug um Zug. Fokussiere dich heute auf das, was du machen kannst. Und wenn du morgen, wir sind wieder beim PET-Scan, morgen deinen PET-Scan hast, dann hast du morgen, aber nicht heute. Ich weiß, es ist schwierig, aber es macht dich einfach nur verrückt. Das ist wie bei meiner Panikattacke am Anfang vom Bodensee. Es macht dich verrückt, weil du an irgendwelche Sachen denkst, die vielleicht gar nicht eintreten. Darum schwierig, aber außen vor lassen. Dann kommt das S und das ist eigentlich das Geilste. Mhm. Stehst du nämlich für Stärken, fokussiere dich auf deine Stärken und vergiss die Schwächen. Weil, wenn du dich auf deine Schwächen fokussierst, dann wirst du vielleicht so mittelmäßig gut, aber du wirst nie der Beste werden. Wenn du auf deine Stärken gehst, wie bei mir schwimmen und nicht laufen, dann hast du einfach ganz einen anderen Impact. Mein Lieblingsbeispiel ist Ronaldo, einer der besten Stürmer. Kann ich darüber diskutieren, ob er der Beste ist oder einer von den Besten, ist egal, aber einer von den Top-Stürmer. Wieso sollte man dem Verteidigung trainieren? Oder Torwart? Macht doch überhaupt keinen Sinn, sondern der soll sich auf die Sachen fokussieren, wo gut ist, und der sich Tore schießen. Da muss nicht verteidigen. Braucht er nicht. Lass die Schwäche weg. Und das letzte ist E, das steht aber für Evaluate Your Team. Quasi High Performance kann meiner Meinung nach nur entstehen, wenn man ein Team hat. Ohne Team geht meiner Meinung nach gar nichts. Wie bei mir als Beispiel wieder, ich bringe den Bodensee. Wenn mein Trainer nicht gesagt hätte, wir machen nur banale Basic-Ernährung, wir hätten es nicht geschafft. Wenn der Klaas nicht 40 Kilometer auf dem Stand-Up-Paddle neben mir hergepaddelt wäre, 40 Kilometer, dann wäre ich nicht ins Ziel gekommen, weil ich die mentale Unterstützung gebraucht habe, dass Anna neben mir einfach neben mir ist. Hat er 40 Kilometer gemacht, ohne zu motzen? Wow. Ja, mehr als Bodensee durch, macht das mal mit dem Stand-Up-Paddle. Das ist wirklich eine Wahnsinnsleistung.
Ja.
Und hinter jedem Team, ob das jetzt egal ist, Krebstherapie oder sonst was, wenn du ein Support-Team hast, es geht einfach viel leichter. Und High-Performance ist meiner Meinung nach nur möglich, wenn wir ein Support-Team haben. Also mit WRISE, RISE, ist quasi so das Framework, wo meiner Meinung nach extrem viel nach vorne bewegen kannst.
Ja, du hast ja alles so abgebildet, dass man es tatsächlich auch auf die Krebstherapie ja einfach so umsetzen kann. Ne? Also ohne das richtige Team, was dabei ist, schaffst du gar nichts. In unserem Fall ja ein Ärzteteam oder das richtige Klinikum. Und ja, dass der Klaas von NF Kids dann auch noch 40 Kilometer Stand-Up-Paddling betrieben hat, das ist ja auch Wahnsinn. Dafür braucht er ja auch noch einen Orden. Also das,
eigentlich musst du Klaas eigentlich mal einladen als nächsten Gast. Also wenn ich einen empfehlen kann, dann lad ihn ein, weil der kann da Geschichten über NF erzählen und der macht wirklich, der hat nicht mal mit der Wimper gezuckt, hat sich auf das Stand-Up-Paddle draufgesetzt und ist 40 Kilometer neben mir hergepaddelt. Gegen die Strömung, darf man nicht vergessen. Wir haben von 65 Kilometer 50 Kilometer Gegenströmung gehabt und er ist das Ganze gepaddelt. Das ist ein Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
Ja, das, also was so alles möglich ist, ne? Also wenn man nur will.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es so auch, ne? Das ist ja auch dann das Team. Manchmal ist in einem Team jemand, der gerade in ein Loch fällt, ne? So wie du am Anfang gleich. Und dann richten die anderen einen wieder auf. Es kann aber beim nächsten Mal wieder ein anderer sein, der in ein Loch fällt, dann sind die anderen wieder da, ne? Vollkommen. Also, dass man sich gegenseitig immer wieder anschubst und wieder Energie gibt, dass es wieder ins Rollen kommt, ne? Das war eigentlich schon alles, was ich so bis jetzt von dir wissen wollte. Ich glaube, wir müssen nochmal ein Interview machen, wenn du durch bist, Bernhard.
Liebend gerne.
Also, ich will noch mehr über dich wissen, also noch mehr Geschichten, die da passieren, wenn du, ich sag mal, vielleicht noch mal wieder so eine Panikattacke hast, wenn du noch mal wieder, ja, die Muskeln schmerzen, aber der Kopf Gott sei Dank weiter will. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich hoffe, dass du sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommst, auch durch den Podcast hier, dass da noch mehr Leute auf dich aufmerksam werden. Du machst vieles in Englisch. Ich glaube, das wird dir auch helfen, dass die internationale Presse da auch noch mehr drauf geht. Also ja, von mir aus, ich wünsche dir alles, alles Gute. Versprochen, wir hören uns wieder. Also nicht nur privat, sondern dass wir nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen.
Der Deal steht. Und,
ja, genau, der Termin steht. Weil du bist ja auch bald soweit. Dein Buch kommt raus. Also die sehen bis zum Jahresende.
Nein, Achtung, die sehen, alle sieben Seen sind nicht bis Ende dieses Jahres.
Ah, okay.
Das würde ich körperlich nicht schaffen. Also dieses Jahr ist quasi nur Attersee, Bodensee, Wörthersee. Das sind schon die ersten drei. Nächstes Jahr diskutieren wir gerade, welche wir machen. Ein bisschen die Herausforderung ist, es gibt für manche Seen keine Organisation. Sprich, ich muss mir irgendwo ein Boot organisieren, was nicht wirklich leicht ist. Mhm. Aber angedacht wäre nächstes Jahr Vierwaldstätter See und Luzerner See, dass wir die quasi mitnehmen. Oder Luzernersee oder Gardasee, ich bin mir gar nicht sicher. Und der letzte wird der Genfersee.
Ja.
Jetzt muss ich selber schnell spicken. Gib mal eine Sekunde. Es nervt mich jetzt gerade, dass ich nicht mehr weiß, welche Seen wir jetzt diskutiert haben für die nächsten Jahre. Vierwaldstättersee und Gardasee. Du hast recht gehabt, genau.
Ja. Ich hab dich ausgiebig gegoogelt.
Ja, besser als ich mich selber kenne, unglaublich.
Also Bernhard, dann hören wir die finale Folge mit dir dann aber 2026.
Nee, wird wenn dann eher 27.
Weil noch einer fehlt.
Nee, noch zwei. Lago Maggiore und Genfersee.
Ah, ja. Also 2027.
Vielleicht, aber das auch vielleicht machen wir eine Zwischenreihenfolge.
Aber ist ja für mich jetzt auch wieder ein Ziel, dass ich auf jeden Fall so lange lebe, bis wir 2027 die nächste Folge aufnehmen.
Ja, und dann machen wir es aber gleich noch besser. Dann machst du beim letzten See, beim Genfersee, Live-Moderation vor Ort auf dem Boot.
Ja, stimmt. Ja, Deal. Machen wir.
Deal steht.
Ja, Deal steht. Ja, Bernhard, möchtest du noch zum Abschluss was zu unseren Zuhörern sagen oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was ich dich nicht gefragt habe?
Im Endeffekt, wir haben eigentlich erst die wichtigsten Sachen besprochen. Nur nochmals, überlegt euch ein Ziel und wenn ihr kein Ziel wisst, dann gibt es ein gutes Buch, das ich wirklich jedem ans Herzen legen kann. Das nennt sich The Big Five for Life vom John Strzelecki. Lest es, da geht es nämlich auch um einen Krebspatienten. War für mich ein brutaler Augenöffner und ich habe es in 2 Tagen durchgelesen gehabt. Und ich brauche normalerweise für Bücher eher länger. Ist ein super Tipp, den ich euch mitgeben kann. Erklärt nämlich viel auch für uns Krebspatienten oder ehemaligen Krebspatienten.
Ja, habe ich auch schon gelesen. Gut, dass du das nochmal ansprichst und ich werde es auch in die Shownotes packen, verlinken. Und dann kann sich das jeder mal anschauen oder auch anhören als Hörbuch. Ja, habe ich genau. Nämlich oft, dass ich lieber Hörbücher höre, als zu lesen, weil ich mich nicht mehr so lange konzentrieren kann irgendwie.
Verstehe ich, ja.
Also Bernhard, unser Date steht. Wir sehen uns 2027 spätestens.
Deal.
Ich wünsche dir viel, viel Erfolg und hoffe, dass du diese 100.000 auch knackst. Also glaube, ich habe da einfach bei dir überhaupt gar keine Zweifel, muss ich sagen.
Ich bin zuversichtlich, dass ich es knacke, ansonsten würde ich das Ziel nicht raushängen.
Nein, denke ich auch. Bernhard, alles Gute und bis bald. Ciao.
Vielen Dank.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.